Ja, der erste Petrusbrief ist ein sehr spannender Brief. Also wir haben letzte Woche den Start hingelegt mit dem Thema König und Priester sein. Leider hat die Aufnahme letzte Woche nicht geklappt, aber wir werden nochmal eine Gelegenheit suchen, dieses Jahr das Ganze nochmal irgendwo aufzunehmen und dann auch irgendwann ins Internet zu stellen. Aber wir haben letzte Woche uns angeschaut, wie der ganze Brief losgeht, wie Petrus es einleitet, was seine Blickrichtung ist und was es bedeutet, König und Priester zu sein. Es geht im Grunde in dem ganzen Brief in irgendeiner Weise darum, königlich und priesterlich zu leben. Das ist ja ein Motiv, was in der Bibel an etlichen Stellen vorkommt. Wenn ihr mal Hebräerbrief lest, zum Beispiel Hebräer 5, 6 und 7, da wird Jesus verglichen mit Melchisedek. Das war einer, der hat ganz früher mal gelebt. Und der war König und Priester zugleich. Und im Hebräerbrief wird aufgezeigt, Jesus ist genauso. Der ist König und Priester in einer Person. Dazwischen gab es noch ein paar andere, wo das zugetroffen hat. Zum Beispiel David oder das ganze Volk Israel sollte König, also ein königliches Priestertum darstellen und leben. Und jetzt kommt Petrus und sagt, wir auch. Und zwar wir alle. Sind dazu berufen, Könige und Priester zu sein, wir repräsentieren Jesus hier auf dieser Erde. Das passt ganz genau mit dem zusammen, was Jesus an einigen Stellen sagt. Er sagt zum Beispiel, er betet zum Vater, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Also die Sendung, die Jesus hatte, das muss man sich mal vorstellen, sagt Jesus selber, das ist das, was ich jetzt an die Jünger weitergebe. So wie ich gesandt bin, werden die jetzt ausgesandt. Und die sollen die Rolle eigentlich übernehmen und leben, die Jesus gelebt hat, nämlich das Reich Gottes zu repräsentieren hier auf der Erde, da wo wir sind. Oder Jesus sagt dann auch direkt zu den Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Oder wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also es geht darum, eigentlich eine Rolle zu übernehmen oder eine Berufung einzutreten, die Jesus uns selbst gegeben hat, nämlich das fortzusetzen, was er angefangen hat, in seine Fußstapfen zu treten. Und das ist eine beeindruckende Rolle. Also wir sind dazu berufen, die Prinzipien und Eigenschaften Jesu und seines Reiches auszuleben und auszustrahlen, und zwar überall, wo wir gerade sind. Das ist so der Gedanke, mit dem Petrus seinen Brief einleitet. Letzte Woche haben wir das ausführlicher uns angeschaut. Heute wollen wir einsteigen bei der Frage, wie sieht es praktisch aus in unterschiedlichen Lebensbereichen? Denn der erste Petrusbrief, der geht dann so weiter, dass Petrus verschiedene Bereiche des Lebens anspricht und im Grunde zieht sich dann da dieser Gedanke durch, wie sieht es ganz konkret aus, als König und Priester zu leben? Das ist so ein schillerndes Bild, was da verwendet wird, aber wie sieht es aus, Jesus zu repräsentieren, da wo wir sind? Und ganz konkret steigen wir heute ein in das Thema, wie sieht es aus, Jesus zu repräsentieren als Bürger eines Staates oder als jemand, der in einem bestimmten gesellschaftlichen System drinsteckt, wie zum Beispiel auch auf Arbeit, oder wo man einen Vorgesetzten hat. Oder was bedeutet es ganz praktisch, einfach mal Teil von einem sozialen, ökonomischen, politischen System zu sein, wo jeder von uns in irgendeiner Weise drinsteckt, jeder Mensch, der hier auf dieser Erde lebt. Und das ist ein spannendes Thema und wir werden versuchen, mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen, auch vom ersten Jahrhundert, wo dieser Brief geschrieben wurde, bis in die heutige Zeit hinein. Zunächst mal wollen wir schauen, was Petrus dazu grundsätzlich sagt, und ich würde gerne den Abschnitt heute mal direkt vorlesen. Ihr könnt gerne auch die Bibel dazu aufschlagen, aber ich habe den Text hier auch komplett zum Mitlesen hier vorne. Und zwar geht es heute um den Abschnitt 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 25. Und ich lese das einfach mal in einem Ritt durch und bleibe dann später nochmal an ein paar Stellen hängen. Aber ihr könnt selber nochmal mitlesen. Geliebte, ich ermutige euch als Ausländer und Durchreisende, dass ihr euch der fleischlichen Wünsche, die gegen die Seele kämpfen, enthaltet. Und führt euren Lebenswandel unter den Völkern gut, damit sie, worin sie gegen euch als Verbrecher reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Begegnung. Ordnet euch allen menschlichen Institutionen unter, um des Herrn willen, sei es dem Kaiser als Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der zur Bestrafung der Verbrecher, aber auch zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den Unverstand der wütenden Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Vorwand der Bosheit haben, sondern als Untertanen Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die brüderliche Gemeinschaft, habt Ehrfurcht vor Gott, ehrt den Kaiser. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Ehrerbietung den Hausherren unter, nicht allein den Guten und Nachsichtigen, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leid erträgt, indem er Ungerechtigkeit erleidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und dafür geschlagen werdet? Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und dabei leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Der beschimpft, nicht zurückbeschimpfte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr habt euch verirrt wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. So, was als erstes auffällt, ist erstmal die Anrede hier. Ne? Das sehen wir hier. Ausländer und Durchreisende. Sowieso die Frage, wer sich an welchen Stellen jetzt angesprochen gefühlt hat, auch als Haussklaven, werden die Leute betitelt, weil es tatsächlich damals ja das Gesellschaftsgefüge war, dass die Gesellschaft in Freie und Unfreie eingeteilt war, in Leute, die andere besessen haben quasi, als Sklave, als Bedienstete und welche, die dafür gearbeitet haben. Aber hier steigt er erstmal ein und sagt, Geliebte, ich ermutige euch als Ausländer und Durchreisende, andere ältere Bibelübersetzungen sagen das so als Beisassen und Fremdlinge, da weiß man nicht so richtig, was das sein soll. Hier klingt es erstmal so, als würde er hier eine Gruppe Flüchtlinge schreiben, aber ist nicht so, sondern das, was hier mit größter Wahrscheinlichkeit gemeint ist, ist, dass Petrus hier schreibt, ihr seid im Grunde als Christen aus aller Welt, seid ihr Ausländer und Durchreisende, und zwar unabhängig davon, in welchem Land ihr lebt, eure echte Heimat ist eigentlich nicht hier auf dieser Erde. Also wir leben in einer höheren Welt als Christen. Wir gehören zu einer anderen Welt. Jesus hat so ausgedrückt, er sagt, ihr seid zwar in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Ihr seid jeder Bürger von irgendeinem Land. Die meisten von euch haben eine deutsche Staatsbürgerschaft. Aber Jesus selbst sagt, das hat eigentlich nicht viel zu bedeuten. Das wird viel zu hoch angebunden manchmal. Sondern wir sind zwar hier in dieser Welt, in den Systemen dieser Welt, in den Strukturen, in die jeder so reingeboren wurde, aber eigentlich sind wir Teil von einer ganz anderen Welt. Gewissermaßen Außerirdische oder Ausländer. Leute, die eigentlich aus einem anderen System kommen. Wir sind innerlich in einem anderen System, als wir uns äußerlich befinden. Das ist was das ganze Neue Testament immer wieder anklingen lässt und was Petrus hier auf den Punkt bringt. Wir kommen in unserem Denken und in unserem Handeln eigentlich immer vom Himmel her. Also wenn ich sage, wir kommen daher, dann ist das auch eine Wunschvorstellung, ja, für mich selber. Aber das ist das, was Petrus hier sagt. Wir als Christen, ihr als Christen in Kleinasien, ihr seid Staatsbürger von einem ganz anderen Reich. Und durch die Zugehörigkeit zur himmlischen Welt ergeben sich eigentlich ganz andere Maßstäbe auch für unser Leben, wie wir Dinge beurteilen, wie wir herangehen an die Herausforderungen des Lebens und an das System, in dem wir drinne stecken. Wir kommen also in unserem Denken von einer ganz anderen Welt her. Und in welchem Bereich sollen wir zum Beispiel vom Himmel her denken und leben? Und dann fängt Petrus an, das weiter auszuführen, was es praktisch bedeutet. In welchem Bereich wir zum Beispiel ganz praktisch als Bürger des Himmels leben können, als innere Bürger des Himmels. Und zwar in Bezug auf die Obrigkeit und auf die Leiter. Und da nennt er zum Ersten den Kaiser und die Statthalter und alle staatlichen Institutionen, wo wir als Menschen untertan sind. Und zum Anderen Herren. Und das könnte man vielleicht auch vergleichen mit unseren heutigen Arbeitgebern. Manch einer fühlt sich auch als Sklave auf Arbeit, als Sklave seines Arbeitgebers. Damit will ich nicht runterspielen, wie es damals den Sklaven ging. Aber die Gesellschaftsordnung ist heute ein Stück anders und manches davon kann man vielleicht übertragen. Also es ging hier auch konkret um Hausbedienstete, die Petrus hier anspricht, Haussklaven und die Hausherren. Im Übrigen werden die bezeichnet als Despoten. Das ist der Begriff, der da steht. Also so fühlt man sich auch im Vergleich, also in Bezug auf manchen Arbeitgeber. So, und jetzt fängt Petrus an zu beschreiben, was es praktisch bedeutet, das Reich Gottes zu repräsentieren in unserem System, in dem wir drinstecken, auch in einem Staatssystem. Und das macht er auf folgende Weise. Zum einen bedeutet es praktisch, einen sichtbar guten Lebenswandel zu führen. Also andere sollen die guten Werke sehen, die wir tun. Da, wo wir sind, da, wo wir mit Menschen zu tun haben, soll was sichtbar werden davon, dass wir das Reich Gottes repräsentieren, dass Jesus in uns lebt. Unser Leben soll andere dazu bringen, irgendwann mal Gott zu loben, wenn sie vor ihm stehen, egal was sie jetzt gerade über uns denken. Egal, ob sie uns ablehnen, ob sie uns als Verbrecher betiteln und uns missverstehen. Und damals, die Christenheit, als das Christentum entstanden ist, denen wurde so viel vorgeworfen, so viel Verleumdung war da. Die Leute haben bloß mitgekriegt, die feiern irgendwie Abendmahl und essen den Leib, den Körper von Jesus und trinken sein Blut. Und dann hieß es die Kannibalen, das sind kannibalistische geheime Riten, die dort gelebt werden. Oder die Christen haben eine große Herzlichkeit untereinander gehabt, sich den Bruderkuss gegeben und so weiter. Und dann haben die Leute im Römischen Reich gesagt, das ist eine abartige Sekte, die völlig zügellos miteinander lebt und umgeht. Und ein Haufen solcher Gerüchte waren in der damaligen Welt im Umlauf. Und Petrus sagt, lasst euch davon nicht irritieren. Hauptsache, das stimmt nicht, was die Leute sagen. Also wenn ihr natürlich zu Recht beschuldigt werdet, dann habt ihr das Problem. Aber eigentlich geht es darum, was anderes zu repräsentieren. Und die Leute werden es irgendwann sehen. Und irgendwann werden sie vor Gott stehen und Gott noch dafür preisen und anbeten, wie ihr hier auf dieser Erde gelebt habt. Dann sagt er, es sieht praktisch außerdem so aus, dass wir allen irdischen Herrschern, Vorgesetzten und Institutionen untergeordnet sind und selbst unterordnen, um des Herrn willen. Und an der Stelle wird vielleicht dem einen oder anderen schon mulmig, weil er redet wirklich davon, uns allen Herrschern unterzuordnen. Allen, die irgendwie Autorität und Verantwortung haben auf dieser Erde und Verantwortung über uns haben. Sagt er, ordnet euch unter dem Kaiser, den Statthaltern, allen Institutionen quasi, die es so gibt. Um des Herrn willen, das ist ein spannender Punkt. Um Jesus zu ehren, weil er letztendlich auch der Herr ist von allen Leitern, von allen Vorgesetzten, von allen Herrschern, die es auf dieser Erde gibt. Dann, und im Grunde sagt er, wir sind zwar in menschlichen Systemen untergeordnet, aber innerlich sind wir immer frei, weil wir Untertanen Gottes sind. Und das ist jetzt an der Stelle ein spannender Zusammenhang. Einerseits sagt Petrus, wir sollen uns Leitern unterordnen, wir sollen uns Herrschern unterordnen. Aber er sagt, im Grunde sind wir alle total frei, weil wir Gott untergeordnet sind. Ihr kennt vielleicht bei einigen klingeln jetzt die Glocken im Kopf, es steht ja auch in der Bibel, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen und man stellt sich jetzt gerade vor, was ist mit bösen Herrschern und da kommen wir nachher auch noch drauf. Aber Petrus sagt, es geht darum, sich in dem System, in dem wir leben, unterzuordnen, aber innerlich in Freiheit zu leben. Innerlich von Gott abhängig zu sein, um seinetwillen das alles zu tun. Wenn ich grundsätzlich ein Problem damit habe, mich anderen unterzuordnen, dann bedeutet das eigentlich, dass ich gebunden bin, zum Beispiel in meiner eigenen Selbstsucht. Also ich bin nicht frei. Das, was Petrus meint, ist, dass wir aus freien Stücken raus, gerade weil wir frei sind, uns freiwillig unterordnen. Wir sind Untertan Gottes. Er ist unser wirklicher König. Und das, was wir an menschlichen Strukturen und Hierarchien auf dieser Erde haben, ist immer nur ein billiger Schatten von dem, was eigentlich im Himmel besteht, was in der unsichtbaren Welt besteht. Er sagt außerdem, wir sollen allen Ehre erweisen. Also allen Menschen, nicht nur den Herrschern, nicht nur den Regenten, sondern allen Ehre erweisen. Wenn wir uns mal vorstellen, wie würde das aussehen, wenn heute Queen Elizabeth zum Beispiel zu Gast wäre, hier im Geburtshaus in Annaberg. Nicht nur, dass es eine betagte Frau ist, da hat man an sich schon mal Respekt und geht ein bisschen anständig mit ihr um, sondern sie ist noch dazu Königin und ich gehe mal davon aus, egal was wir von Königen halten und ob das überhaupt noch zeitgemäß ist oder so, wir würden ihr wahrscheinlich unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Also das Ding wäre gelaufen, auf mich würde keiner mehr hören an dem Abend. Wir würden freundlich sein zu ihr, sie nicht verletzen, würden natürlich aufpassen, was wir sagen, damit wir sie nicht verletzen durch irgendwas Dummes. Wir würden ihre Bedürfnisse im Blick behalten und darauf achten, ihr Gutes zu tun, in irgendeiner Weise. Einfach, weil sie die Königin ist. Und einfach, weil sie schon eine alte Königin ist. Jetzt ist es so, manche Christen, oder wir als Christen sind manchmal dazu versucht, die Sache so zu verstehen. Im Neuen Testament heißt es zum Beispiel, dass alle Menschen ohne Ansehen der Person sind vor Gott und wir sollen auch ohne Ansehen der Person sein. Wir sollen uns gegenseitig gleich behandeln. Und manchmal sind wir versucht, und manchen Christen geht es so, dass wir sagen, ja, das ist die Aufforderung dazu, die Reichen und die Herrscher so ein Stück weit vom Thron zu stoßen. In der Gemeinde gelten die nichts. Wir haben ohne Ansehen der Person. Wir konzentrieren uns auf die Armen und die Herrscher und die Reichen oder was weiß ich, die entwerten wir im Herzen so ein Stück weit. Aber es ist eigentlich genau der falsche Weg. Petrus sagt, ehrt alle Menschen. Das bedeutet, wir gehen mit allen Menschen so um, wie wir mit jemandem natürlicherweise schon umgehen würden, der einen besonderen Rang und Namen unter uns hat. Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde und trotzdem merkt man immer wieder dieses Gemecker gegen die Reichen und gegen die Einflussreichen und gegen die irgendwas zu sagen haben, gegen die Politiker und so weiter. Und man fühlt sich immer so ein Stück weit, also ich sag mal, aus diesem Bedürfnis heraus eigentlich selber auch mehr zu gelten, fängt man an, andere zu kritisieren, die über einem stehen. Aber Petrus sagt, ehrt alle Menschen. Und zwar nicht, indem ihr die schon viel Ehre bekommen, noch runterholt und entehrt, sondern indem die keine Ehre bekommen, genauso viel Ehre bekommen, wie die im Natürlichen schon Ehre bekommen. Also, dass wir alle Menschen wirklich von Herzen ehren, dass wir ihnen Aufmerksamkeit schenken, dass wir ihre Bedürfnisse im Blick haben, dass wir eine Kultur der Ehre schaffen, wo wir unter uns Christen und natürlich auch nach außen hin einen Lebensstil leben, wo Menschen Ehre entgegengebracht wird. Nicht nur, weil sie Rang und Namen haben, sondern einfach, weil Gott sie geschaffen hat und weil Gott sagt, ehrt sie, weil Gott selber Menschen so viel Ehre gibt, dass er selber für jeden von uns auf diese Erde gekommen ist und gestorben ist für uns. Und erst recht natürlich die Leute, die uns vorgesetzt sind in irgendeiner Weise. Ehrt den Kaiser, sagt er. Und da kann man einsetzen, auch König, Präsidenten, Bundeskanzlerin, alles, was irgendwie vergleichbar ist. Ehrt diese Leute, sagt Petrus. Manche Christen denken, als Christen haben wir grundsätzlich einen Auftrag zum Widerstand. Widerstand gegen das System, Widerstand gegen die Politik, gegen die Weltordnung oder wie auch immer. Wir kommen von aus einer anderen Welt, wir sind Christen und wir leisten Widerstand gegen diese sündige Welt. Und das stimmt nur bedingt. Also wir leisten als Christen Widerstand gegen das Böse in uns zum Beispiel. Also Petrus sagt, die fleischlichen Wünsche, die gegen die Seele kämpfen, denen sollen wir widerstehen. Dass wir Widerstand leisten gegen das, was uns selbst kaputt macht. Und gleichzeitig leisten wir auch Widerstand gegen das Böse in unserem Verantwortungsbereich, wo wir zuständig sind. Aber wir leisten nicht Widerstand gegen Menschen. Paulus drückt es so aus in Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir sind nicht dazu bestimmt, Menschen anzugreifen, zu entehren, vom Thron zu holen, in Widerstand zu treten gegen das, was gegen Menschen selbst, die Gott geschaffen hat und mitunter auch als Könige eingesetzt hat. Und das ist nochmal eine spannende Frage, wo ich heute nicht so tief drauf eingehen will, dass in der Bibel auch drin steht, Gott setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Das heißt, Widerstand gegen jemanden, den Gott eingesetzt hat, trägt auch ein Stück Widerstand gegen Gott in sich. Aber das ist nochmal eine spannende Frage. Auf jeden Fall, was wir erstmal so auf uns wirken lassen können, ist die Aufforderung, ehrt alle Menschen, ehrt den Kaiser, ehrt die Statthalter, ehrt einfach mal jeden, der euch vor die Nase kommt. Ordnet euch den Hausherren unter. Despoten steht hier im Griechischen. Also, und da wird sogar noch konkreter gemacht, nicht allein den Guten und Nachsichtigen, sondern auch den Verkehrten. Und das Wort, was da steht, heißt eigentlich den Vertreten. Ja? Also die haben es nicht mehr alle. Also ordnet euch auch denen unter, die eigentlich völlig verdreht sind in ihrem Kopf, die falsch sind, die vielleicht sogar an der falschen Stelle sind, wo man menschlich sagen müsste, die sind wirklich auf dem falschen Posten. Es gibt Leiter, leider gibt es Leiter, wo man einfach menschlich sagen muss, die sind dort nicht gut aufgehoben in ihrem Posten. Und Petrus sagt, ordnet euch selbst solchen Leuten unter. Wenn ihr Sklaven seid, wenn ihr Haussklaven seid, dann ordnet euch euren Hausherrn unter. Wenn ihr, will ich mal weiterführen, wenn ihr Angestellte seid, dann ordnet euch den Arbeitgebern unter, selbst denen, die ein bisschen verdreht sind im Kopf. Selbst denen, die eigentlich falsch sind. Hartes Ding, was er so sagt. Er sagt, wenn wir beschimpft werden, also er redet von Jesus und er sagt, wir sind eigentlich dazu berufen, in Jesus seinen Fußspuren zu laufen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und Jesus hat, der wurde beschimpft und er hat nicht zurückgeschimpft. Er musste leiden, aber er hat denen, die ihn leiden lassen haben, nicht gedroht. Er hat nicht zurückgeschossen und Angst verbreitet und seine Macht zur Geltung gebracht. Und Jesus hat sich und sein Leben Gott übergeben, der Recht schaffen kann, der auch uns Recht schaffen kann. Und Petrus sagt, geht in diesem Fahrwasser von Jesus. Lebt genauso, repräsentiert Jesus auf dieser Erde mit all den Eigenschaften, die er hatte. Wenn wir beschimpft werden, dann schimpft nicht zurück. Wenn wir leiden müssen durch andere, dann droht den Leuten nicht. Dann geht nicht in einen unguten Widerstand gegen sie als Person, sondern ehrt alle. So, das ist ein Text, der es ein Stück weit in sich hat. Dieser Text ist nicht an die Obrigkeit selbst gerichtet, also zum Beispiel an Staatschefs. Da gibt es nochmal andere Texte, auch in der Bibel, wo darüber geredet wird, welche Verantwortung haben zum Beispiel Regierungen oder so. Also Martin Luther hat sich zum Beispiel auch darüber viel Gedanken gemacht und hat dann so die Zwei-Regimenter-Lehre entworfen, so was es bedeutet, auch Verantwortung zu haben im irdischen System. Also wenn ich zum Beispiel ein Volk leite und was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, auch im Geistlichen, wenn ich als Bürger des Himmels auftrete. Und das ist eine spannende Sache, vor allen Dingen, wenn beides zusammenkommt, wenn man als Staatschef oder als irgendjemand, der Verantwortung hat, gleichzeitig auch Christ ist. Das sind spannende Konstellationen. Aber ich rede hier nicht zu Staatschefs heute, zu zukünftigen wahrscheinlich, aber jetzt noch nicht. Aber Petrus schreibt hier an die Christen in Kleinasien, die teilweise verachtet und verfolgt waren von der Gesellschaft, und fordert sie nicht auf, sich zu rächen und sich Gehör zu verschaffen und mal eine Großdemo anzusetzen, sondern er sagt, ehrt diese Leute, ehrt auch die, die euch beschimpfen und die euch verfolgen. Und das hat es in sich, was er schreibt. Das klingt ja zunächst mal alles noch sehr nobel und vernünftig. Also ordnet euch unter, probt nicht den Aufstand, macht die Leute nicht schlecht, sondern erkennt auch Leiter an und so weiter. Das ist alles, was, wenn man so einfach locker drüber hinwegliest, es geht noch ganz leicht runter. Bis dahin, wo man mal anfängt, sich bewusst zu machen, was das praktisch bedeutet hat, auch für die Leute damals. Weil die Frage ist ja zum Beispiel, wer war der Kaiser damals? Also dieser Brief ist an Christen geschrieben im ersten Jahrhundert. Wir haben letzte Woche darüber geredet, in welcher Zeit ungefähr. Also, wenn man dem folgt, was ich euch letzte Woche erzählt habe, dann ist der Brief ungefähr in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts entstanden. Zu der Zeit war Nero Kaiser von Rom. Wenn man den Brief später datiert, was auch manche Ausleger machen, ist es nicht schlimm, weil Leute wie Nero kannte man trotzdem sehr gut, weil der die erste große Christenverfolgung in Rom angestiftet hat. Und wenn wir glauben, dass Gott durch die Bibel auch zu uns redet, dann kennen wir heute nicht nur Kaiser wie Nero, sondern nochmal ganz andere Staatschefs, die über diese Erde bisher gegangen sind. Und da fängt es an, spannend zu werden mit diesen Texten, die Petrus hier schreibt. Wer war zu dieser Zeit Kaiser? Nero als römischer Kaiser war eine schillernde Persönlichkeit und unter ihm ist Petrus hingerichtet worden. Und wahrscheinlich hat er diesen Brief kurz vorher geschrieben. Wenige Jahre vorher vielleicht. Wir gehen einfach mal davon aus, dass dieser Brief zu der Zeit entstanden ist, wo Nero Kaiser war. Wenn nicht, wenn es davor oder danach war, ist nicht schlimm. Die Kaiser haben sich teilweise nicht so viel genommen in ihrer Art, wie sie agiert haben. Aber Nero war nochmal ein spezieller Fall. Und wahrscheinlich ist in dieser Zeit dieser Brief entstanden. Und ich möchte mit euch mal kurz anschauen, wen die Christen vor Augen gehabt haben, wenn Petrus sagt, ehrt den Kaiser. Ordnet euch dem Kaiser unter und den Statthaltern und der Welt, in der ihr nun mal lebt. Nero, Claudius, Caesar, Augustus, Germanicus, so war sein voller Titel. Das ist nicht sein Geburtsname. Sein Geburtsname war Lucius Domitius Ahenobarbus. Also da war nichts von Nero die Rede. Das sind auch viele Titel, die ihm hier verliehen wurden, wie Caesar, Augustus, Germanicus. Also zum Beispiel sein Opa, der war Oberbefehlshaber, teilweise hier im Kampf gegen die Germanen. Also seine Mutter, die ist im heutigen Köln geboren worden. Das hieß damals noch Oppidum Ubiorum. Da ist seine Mutter geboren. Und Nero selber ist 37 nach Christus ungefähr geboren, oder ziemlich genau sogar in Antium, und 68 nach Christus bei Rom gestorben. Er war blond oder rotblond und blauäugig, so viel ist bekannt. Und er wurde in Steißlage geboren, was für die Leute hier im Geburtshaus vielleicht wichtig ist. Das berichtet Plinius der Ältere. Auch das ist von ihm bekannt. Also seine Mutter Agrippina, wie gesagt, kommt aus Köln. Das, was damals schon von Köln existiert hat, war im Grunde ein römisches Heerlager. Nero hat sich vor allen Dingen für Kunst, Architektur und Theater interessiert. Er hielt sich selbst für einen großen Künstler, ist auch zum Ärgernis seiner ganzen Beamten permanent aufgetreten bei öffentlichen Anlässen und hat seine Poesie und seine Musik zum Besten gegeben, was für manche Fremdschämen-Faktoren und Situationen gesorgt hat. Aber das hat er sich nicht nehmen lassen. Er wurde ausgebildet in Literatur, Latein und Mathematik. Seneca, der Philosoph, war sein Privatlehrer. Mit 14 wurde er für erwachsen erklärt und hat dann auch prompt mit 16 geheiratet, und zwar seine 13-jährige Cousine. Die wurde, um Blutschande zu vermeiden, wurde die kurz vorher noch von einer anderen Familie adoptiert, damit er quasi nicht seine Cousine heiratet, sondern eine aus einer anderen Familie. Seine Mutter war da sehr hinterher, dass diese Ehe zustande kam. Seine Mutter, die hat es auch in sich gehabt, sie hat ihren Mann, das war Kaiser Claudius, vergiftet, um Nero zum Kaiser zu machen, weil Claudius war nicht ihr erster Mann. Nero war aus erster Ehe und war quasi der Stiefsohn von Claudius, und der hat aber noch einen eigenen Sohn gehabt, und gegen den musste er sich als Thronfolger durchsetzen, und seine Mutter hat dafür gesorgt, dass ihr eigener Mann rechtzeitig vergiftet wurde, damit Nero auf den Thron kommt. Nero war von 54 bis 68 nach Christus Kaiser von Rom. Er hat seinen Vorgänger Claudius, dann seinen Stiefvater, zum göttlichen Wesen erklärt. Das war damals üblich, Divinisierung nannte man das, das sozusagen verstorbene Herrscher. Ist man davon ausgegangen, die sind dann, wenn sie gut drauf waren, in den Götterhimmel aufgestiegen und sind selber göttliche Personen gewesen. Also habt mal immer im Hinterkopf, das ist das Lebensumfeld der ersten Christen, wo das so funktioniert hat. Diese Vergöttlichung von Kaisern, das wurde erstmalig bei Caesar gemacht, Gaius Julius Caesar, und sein Sohn Augustus, das war der die Volkszählung durchgeführt hat, als Jesus geboren wurde, und der hat sich selbst zu Lebzeiten schon als Divi Filius bezeichnet, als Sohn des Vergöttlichten, und wurde dann selber nach seinem Tod als Divus Augustus, also als göttlicher Augustus, verehrt. Dieser Kaiserkult, dass die Kaiser wie Götter verehrt wurden, das hat eigentlich an der Stelle schon angefangen, schon bevor Jesus geboren wurde. Und das hat sich gesteigert, das war dann bis ins dritte Jahrhundert, hat es dann richtig krasse Formen angenommen, wie die Kaiser verehrt wurden. Übrigens, nach Augustus ist auch unser Monat August benannt. Wir verehren ihn bis heute. Einmal im Jahr, einen Monat im Jahr. Seit 8 vor Christus heißt dieser Monat so. Der Kaiserkult ist aus diesem Ganzen entstanden, dass man angefangen hat, so diese Kaiser und auch die verstorbenen Kaiser total zu überhöhen in ihrer Rolle. Und ihr kennt so ein bisschen vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht die griechische und römische Götterwelt, wie die Götter miteinander agiert haben, gekämpft haben, wer da für was zuständig war. Es gab massenhaft Tempel. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, nach Griechenland, nach Athen oder nach Rom zu reisen oder so, ein Forum Romanum mal besucht, dort sind diese ganzen Überreste von Haufen verschiedenen Tempeln, wo immer Priester dazugehört haben, die verschiedenen Götter verehrt haben. Und die Regenten der damaligen Zeit, die sind halt dann auch mit aufgestiegen in diesen Götterhimmel. Das sah teilweise so aus, dieser Kaiserkult, dass den verstorbenen und auch den lebenden Herrschern Opfer dargebracht wurden. Teilweise wurde ihr Bildnis angebetet. Die wurden zwar nicht direkt als Götter gesehen, aber als Vergöttlichte. Da haben die Römer einen Unterschied gemacht, wo da im Detail die Grenzen liegen, das kann ich euch auch nicht sagen. Die Römer haben damit eigentlich nur was wiederbelebt, was schon vorher existiert hat, schon lange vorher, also im Babylonischen Reich, bei den Ägyptern und auch bei den Griechen, also Alexander der Große zum Beispiel. Der hat selbst zu seinen Lebzeiten noch gefordert, dass er vergöttlicht wird. Und nach seinem Tod wurde er dann in die Göttergemeinschaft aufgenommen und leistet seither von dort seinen Verehrern Hilfe. So ist zumindest die Legende. Und wie tief dieses Denken in den damaligen Völkern drin war, das sehen wir auch in der Bibel. Also zum Beispiel kennt ihr vielleicht diese Begebenheit, als Paulus mit seinen Begleitern unterwegs ist und dort eine Heilung passiert. Da haben die Paulus zu Zeus erklärt, haben gesagt, die Götter sind zu uns Menschen gekommen, also können Sie in Apostelgeschichte 14 lesen. Da heißt es, als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus, ach ja, der war Zeus, und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Die haben also Paulus und Barnabas Opfer bringen wollen und haben gesagt, hier sind die Götter auf die Erde gekommen. Und das ist der normale Volksglaube der damaligen Zeit gewesen. Und man hatte es mit Herrschern zu tun, die das für sich selbst eingefordert haben, dass die so verehrt werden, dass die Götter den Menschen gleich geworden sind. Das sah mitunter so aus, dass bei der Bestattung des Kaisers wurde ein Adler freigelassen, das war das Symboltier des Jupiter. Und dieser Adler sollte die Seele des Verstorbenen dann direkt zu den Göttern bringen, in das Reich der Götter. Der vergöttlichte Kaiser bekam eigene Tempel und eigene Priesterschaft, die ihn dann weiter verehrt haben, auch nach dem Tod. Und in den ganzen römischen Provinzen galt der Kaiserkult als Ausdruck der Loyalität gegenüber Rom. Und an der Stelle wurde es natürlich kritisch für die Juden zunächst, aber dann auch für die Christen. Weil die ja allein schon vom ersten Gebot her keine Menschen als Götter verehrt haben. Und an der Stelle begann ganz schnell auch die soziale Ausgrenzung und auch richtig Verfolgung, weil die Christen und die Juden sich geweigert haben, das mitzuvollziehen. An der Stelle begann wirklich Widerstand, auch von den Christen, aber in der Weise, dass sie für sich selbst es einfach nicht mitgemacht haben. Sie haben nicht auf den Kaiser geschworen, sie haben den Kaiser nicht als Gott verehrt. Schon Neros Mutter wurde zeitweise wie eine Göttin verehrt. Nero selbst ist dann Kaiser geworden und hatte am Anfang noch einen guten Start. Also die ersten Jahre, die haben zu den besten von Nero gezählt, da hat er auch einen guten Ruf gehabt. Er hat eigene Standbilder abgelehnt, die von ihm angefertigt werden sollten. Er hat verboten, auf den Kaiser zu schwören. Aber das Ganze kam dann nach einigen Jahren total ins Kippen. Verschwendungssucht hat zugenommen, es gab Verschwörungen gegen ihn, auch viele Mordpläne. Manche haben versucht, Nero loszuwerden. Und dann kam es zu einem folgenschweren Moment, nämlich, kann man sogar genau sagen, in der Nacht vom 18. zum 19. Juli 64 nach Christus, ihr werdet euch noch erinnern, brach in Rom ein Brand aus. Rom war die größte Stadt der damaligen Welt. Und da ist Feuer ausgebrochen, und zwar innerhalb von 9 Tagen sind 10 von 14 Stadtteilen in Brand geraten und 3 wurden komplett zerstört. Und ganz schnell wurden Gerüchte laut, dass Nero selber die Stadt angezündet hätte, um Platz zu schaffen und die Stadt neu aufzubauen nach seinen Vorstellungen, dort einen riesigen Palast anzulegen und so weiter. Er war wahrscheinlich gar nicht in Rom zu der Zeit, ob er es in Auftrag gegeben hat oder nicht, ob das Gerücht stimmte oder nicht, kann man nicht so genau sagen. Aber Fakt war, das Gerücht stand im Raum und Nero hatte erstmal Not, aus der Nummer wieder rauszukommen. Und er hat ganz schnell sich einen Schuldigen gesucht, nämlich die Christen. Es gab zu der Zeit in Rom schon eine Gemeinde, die durchaus bekannt war, auch bei der Obrigkeit. Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom und Paulus und Petrus wurden wahrscheinlich beide während Neros Regentschaftszeit hingerichtet in Rom. Und vielleicht auch im Zuge dessen, dass dort dieser Brand in Rom stattgefunden hat. Nero hat dort voll losgelegt. Es war eine lokale Christenverfolgung zwar nur, also die hat sich nicht über das ganze Römische Reich ausgedehnt, das kam später unter anderen Kaisern, aber in Rom hat er richtig gewütet. Er hat Christen auf brutale Weise hinrichten lassen, also viele wurden verbrannt, weil das nach römischem Recht die Strafe für Brandstifter war. Er hat die teilweise als lebende Fackeln in seinem Garten angezündet. Manche wurden gekreuzigt, von Petrus wird es gesagt, dass er durch eine Kreuzigung hingerichtet wurde. Und manche wurden auch in Tierfelle gesteckt und dann den Tieren in den Zirkussen und Arenen dort zum Fraß vorgeworfen, als öffentliches Schauspiel. Also es war wie ins Kino gehen, hat man sich dann sowas reingezogen. Also was in Filmen heute virtuell stattfindet, war damals real für alle mitzuerleben. Wirklich, wirklich abartig. Und Nero hat dort voll gegen die Christen geschossen und viele, viele sind in der Zeit gestorben. Das war, wie gesagt, erstmal nur lokal auf Rom begrenzt, aber die Verachtung und teilweise auch die anfängliche Verfolgung von Christen, die war überall im Reich zu spüren. Ganz einfach durch diesen anderen Lebensstil, den die Christen hatten. Und weil sie den Kaiser und auch die Vorgänger des Kaisers eben nicht als Götter verehrt haben oder als Vergöttlichte. Unter Nero begann auch der jüdische Krieg 66 nach Christus. Das endete dann unter seinem Nachfolger Titus mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Aber zu Neros Regentschaftszeit kam das Ganze in Gang. Weitere Merkmale von Nero sind noch kurz: Er soll seinen Stiefbruder vergiftet haben. Er wollte seine Mutter mit dem Schiff versenken lassen. Hat nicht geklappt, weil die konnte an Land schwimmen noch. Aber er hat sie dann in ihrer Villa ermorden lassen, kurz danach. Er hat zahlreiche Kritiker hingerichtet, hat sich an ihrem Vermögen bereichert. Nero hat seine erste Frau brutal umbringen lassen und seine zweite Frau hat er wahrscheinlich, während sie schwanger war, persönlich getötet. Also ein krasser, krasser Herrscher. Vieles mehr wäre noch von ihm zu berichten. Hat auch ein paar Sachen gut gemacht, aber das ist so das, was eigentlich die Essenz ist von dem, was man von Nero heute weiß. Ja. Also jetzt versetzt euch rein, ihr lebt im Römischen Reich unter so einem Herrscher. Egal wie viel man schon mitgekriegt hat von dem, was er tut, aber man merkt, die Stimmung ist am Brennen im Römischen Reich. Und die Obrigkeit sind nicht gerade die besten Freunde der Christen und Juden zu dieser Zeit gewesen. Und Petrus schreibt diesen Brief und sagt, ehrt den Kaiser. Ehrt die Statthalter. Ordnet euch unter in dem System, wo ihr gerade seid. So viel zum Thema ehrt den Kaiser. Ja? Also was machen wir damit? Man kann ja unseren heutigen Politikern viel unterstellen, aber dass sie sich als Götter verehren lassen, dass sie öffentlichen Götterkult betreiben, dass sie brutale Morde begehen, teilweise in der Öffentlichkeit, dass sie Inzest treiben, dass sie öffentliche Hinrichtungen als Unterhaltungsprogramm durchführen und so weiter. Sowas kann man wohl niemandem vorwerfen von den Regenten, mit denen wir zu tun haben. Und ich bin manchmal erstaunt oder auch ein bisschen frustriert, mit welcher Selbstverständlichkeit manche Christen Politiker böse beschimpfen und verächtlich über sie reden, ungeachtet all dessen, was wir in der Bibel lesen. Wie solche Briefe, die Petrus hier raushaut. Und Petrus sagt, ehrt den Kaiser, ehrt die Obrigkeit. Und das sagt er in einer Zeit, wo es so eine Art von Obrigkeit gab. Solche Typen von Kaiser. Sagt Petrus sowas. Wenn man mal in die Geschichte schaut, ja, also unter welchem Gesellschaftssystem könnte es denn leichter sein, Regenten zu ehren als heute in unserer Zeit, in dem Land, wo wir leben. Bei allem, was man sicherlich sachlich diskutieren und kritisieren kann. Aber ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir verglichen mit dem, was zu anderen Zeiten mal war, auch in unserem eigenen Land, wo wir fast nichts auszustehen haben, wo wir eines der höchsten Level an Sicherheit und Komfort haben von allen Ländern dieser Erde. Also wenn, wann, nicht jetzt, sollte es möglich sein, Menschen zu ehren, die Verantwortung für ein Land haben. Klar, manche werden jetzt sagen, dass ich keine Ahnung habe, was da im Hintergrund wirklich läuft und was die alle treiben und wer weiß, wie es noch werden wird. Das ist ja jetzt alles nur der Anfang und so weiter. Mag sein, dass ich keine Ahnung habe, damit kann ich leben. Aber ich finde, es ist eine totale Geschichtsvergessenheit, wenn man in unserer Zeit in einer Härte Menschen auch verklagt und erniedrigt und entehrt, auch mit Worten, die Verantwortung haben, ob das nur unsere Arbeitgeber sind, ob das die Regenten unseres Landes sind oder sonst wer. Also ich finde, es ist auch ein Hohn im Vergleich, also ein Hohn über die Menschen, die leiden mussten unter echten Tyrannen, unter echten Diktatoren, von denen wir viele hatten in der Geschichte. Und auch in unserer deutschen Geschichte. Also ich finde, wir haben heute nicht viel auszustehen im Vergleich zu dem, was zur Zeit von Petrus gang und gäbe war. Und wenn es mir nicht gelingt, Leiter zu ehren, die über mir eingesetzt sind, dann ist es, finde ich, an vielen Stellen ein Zeichen von geistlicher Schwachheit in meinem Leben. Wenn wir als Christen, auch dieses Landes, sage ich einfach mal, ne, auch als Christen von Deutschland Politiker beschimpfen und entehren, dann sagt es mehr über uns als über die Politiker. Das zeigt, dass wir in der Welt und auch von der Welt sind. Und nicht so, wie Jesus gesagt hat, wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Petrus nimmt sich hier einen ganzen Brief Zeit, um in verschiedene Bereiche rein zu skizzieren, was es bedeutet, nicht von dieser Welt zu sein, sondern aufs Reich Gottes hinzuleben, vom Himmel her inspiriert zu sein, in der Art, wie wir Dinge deuten, wie wir die Wirklichkeit deuten um uns herum, wie wir mit dem umgehen, was wir nun mal vorfinden. Ich meine, es ist nun mal die Welt, mit der wir es zu tun haben. Es ist nicht der Himmel, wo wir leben. Und natürlich gibt es nichts, was perfekt ist. Es gibt keine Regierung, die jemals auf dieser Erde gelebt hat, die auch nur annähernd perfekt war und auch nur annähernd immer richtige und gute Entscheidungen getroffen hat. Wer das erwartet, der ist wirklich nicht von dieser Welt. Mit der Realität müssen wir leben. Aber das, was Petrus versucht klarzustellen, ist ja, dass es doch nicht unsere echte Wirklichkeit ist. Also dass wir doch nicht nach den Maßstäben urteilen können, die wir als Menschen einfach so in die Wiege gelegt bekommen und die unter uns Menschen gang und gäbe sind, sondern dass wir alles vom Himmel her deuten. Dass wir nicht an dem hängen, was wir jetzt haben, an Systemen und an Strukturen auf dieser Erde und an Einteilungen von Menschen, wer wohin gehört, sondern dass wir auf das hinleben, was uns verheißen ist. Wo Gott im Himmel uns schon Wohnungen bereitet hat, wo Petrus sagt, wir sind doch nur auf der Durchreise. Lasst euch doch nicht im Herzen zu sehr nieder bei dem, was hier an Strukturen und an Systemen vorherrscht auf dieser Erde. Das ist doch gar nicht unser Zuhause. Wir leben da drin, wir sind dazu berufen, Licht zu sein in dem Ganzen, aber unser Herz ist frei von allen Strukturen und Bindungen, die es auf dieser Erde gibt. Unser Herz ist frei und dazu berufen, Gott zu sehen und von Gott her alle Dinge zu deuten. Lasst uns Jesus repräsentieren, indem wir eine Kultur der Ehre schaffen, überall wo wir sind, in allen Systemen, in denen wir drinstecken, ob das nur Arbeitsverhältnisse sind, ob das Familienstrukturen sind, ob das Strukturen in unseren Kommunen sind oder auch in unserem Volk oder auch globalisierte Strukturen, wie auch immer, ist alles nicht der Punkt. Also Petrus wertet hier auch nicht und sagt, also in dem Bereich, da lohnt es sich wirklich zu kämpfen, dass die und die Struktur erhalten bleibt und dass das System aufgerichtet wird oder sowas, das finden wir in der ganzen Bibel nicht. Jesus selber hat gesagt, als die Soldaten die Pharisäer da gefragt haben, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Sagt Jesus, na, wessen Gesicht ist da drauf? Das ist der Kaiser. Na, dann gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gibt Gott, was Gottes ist. Also als ob das Geld ein geistlicher Wert wäre. Das ist einfach nur zum Gebrauchen da. Das ist Teil von den Systemen, unter denen wir leben, Es ist gut, damit verantwortungsvoll zu arbeiten. Gott gebraucht das alles. Aber das ist doch nicht Gott gegeben im ursprünglichen Sinne. Das ist doch nicht die Struktur, in der Gott diese Erde erschaffen hat. Wäre nochmal ein Thema für sich, auch die ganze Frage der nationalen Identitäten oder sowas, ja. Da würde es sich lohnen, vielleicht nochmal eine eigene Bibelschulreihe darüber zu machen. Auch die Frage, was war mal am Anfang, was hat sich entwickelt, wie wirkt Gott auch durch die Systeme, die da sind. Aber nicht alles, was hier vorherrscht auf dieser Erde, ist von Anfang an von Gott inspiriert gewesen. Er wirkt da drin und er hat uns hier mitten reingestellt in diese Welt, dass wir ein Licht da drin sind. Aber es geht um viel mehr. Es geht doch um viel mehr, als das aufrechtzuerhalten, was sich Menschen an irgendeiner Stelle mal ausgedacht haben. So, gleichzeitig kann man sich ja aber auch fragen, wo sind die Grenzen erreicht in dem Ganzen? Ja? Also auch einen König zu ehren, einen Kaiser zu ehren. Wo sind da Grenzen? Es kann ja nicht grenzenlos gehen. Es kann ja nicht sein, dass ich in allem untertan bin. Also das war zum Beispiel was wir in Deutschland als Christen vor über 70 Jahren völlig falsch verstanden haben, was es bedeutet, untertan zu sein. An der Stelle haben wir uns den falschen Dingen untertan gemacht. Aber wo sind da die Grenzen? Ja? Also wie soll man mit blutrünstigen, niederträchtigen Diktatoren umgehen? Wie kann man die ehren? Was ist mit Zivilcourage, Einsatz für Gerechtigkeit, Menschenrechte und so weiter? Das sind ja reale Fragen, wo man sich jetzt fragt, wie geht das jetzt als Christ? Also wie kann ich gleichzeitig jemanden ehren und auf der anderen Seite auch Prinzipien des Reiches Gottes ehren, die vielleicht in manchen Regimen nicht vorhanden sind oder sogar aktiv bekämpft werden? Was ist mit Hitler? Das ist eine Frage, wo man als Deutscher nicht vorbeikommt, auch mit unserer Geschichte. Also was machen wir im Angesicht von extremer Bosheit, die auch von staatlicher Seite her geschieht? Das Krasse am Nationalsozialismus ist, ich will mal kurz auch auf diesen Bereich zum Schluss jetzt nochmal eingehen, weil das Krasse am Nationalsozialismus ist ja, dass er auf dem Boden christlicher Kirchen gewachsen ist und entstanden ist. Zur damaligen Zeit waren die meisten Menschen, die es in Deutschland gab, Teil der christlichen Kirchen. Haben sich Christen genannt, auch so gefühlt. Und das war die Basis, auf der sowas entstehen konnte. Es waren Leute, die es für ihre Pflicht gehalten haben, mit Gewalt gegen andere vorzugehen, gegen das, was sie als böse empfunden haben damals. Zum Beispiel gegen die Juden oder gegen andere Minderheiten im Land oder eben auch gegen andere Völker. Adolf Hitler hat gesagt, dass er als Christ, er hat sich selbst als Christ verstanden, zumindest einen Teil seines Lebens, und er hat zum Beispiel an einer Stelle sagt er, dass wie er mit grenzenloser Liebe, formuliert er, den Bibeltext gelesen hat, wo Jesus die Händler aus dem Tempel austreibt, und er beschreibt, wie er da, was er für eine Ehrfurcht hat vor Jesus, wie er in seinem entschlossenen Kampf gegen die Juden vorgeht. Mit grenzenloser Liebe hat er diesen Bibeltext gelesen. Er schreibt außerdem an einer Stelle: So glaube ich heute im Einklang mit dem Willen des allmächtigen Schöpfers zu handeln. Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn. Also ihr merkt schon, was das für ein Spannungsfeld ist, wie man auch als Christ, in Anführungsstrichen, das Reich Gottes völlig auf den Kopf stellen kann, völlig umkehren kann, sämtliche Prinzipien, sich auf die Bibel berufen kann und gleichzeitig so weit von dem entfernt sein kann, was Jesus gelebt hat und wer Jesus ist. Und in diesem Sog waren viele, viele Christen damals in unserem Land, unsere eigenen Vorfahren. Und das ist jetzt die Frage, ja, man kann jetzt in verschiedene Richtungen weiterdenken. Was bedeutet das praktisch, wenn man so einen Herrscher an der Macht hat? Wozu fordert es mich heraus? Also, wenn uns Unrecht widerfährt, ist oft eine natürliche Reaktion, dass wir da mit Hass reagieren, auch mit dem Wunsch, das Ganze zu beenden. Und dort wirklich aktiv auch in Widerstand zu treten, auch mitunter gewaltsam. Und es gab ja genug Versuche, Hitler umzubringen, auch Attentatsversuche auf ihn, unter anderem eben auch von Christen wie Dietrich Bonhoeffer, der da sehr damit gerungen hat, ob er das machen soll oder nicht, ob er das mit unterstützen soll, ein Attentat auf Hitler durchzuführen oder nicht. Und was eigentlich an der Stelle so das Spannende ist, wir sind als Menschen versucht zu glauben, dass es eine Form von Liebe ist, einem anderen das Leben zu nehmen, um damit jemand anderem wiederum zu helfen. Und ich glaube, viele würden sich in dem Gedanken auch wiederfinden. Ja, das kann vielleicht eine Form von Liebe sein, um eines anderen willen jemand anderen das Leben zu nehmen. Das Krasse ist aber, dass Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und ich glaube, hier kommt man zu einem spannenden Unterschied in dem Verständnis von Liebe. Das, was Jesus gelebt hat, war immer die Bereitschaft, sein eigenes Leben zu geben. Und das war das, was die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten auch mit voller Bereitschaft gelebt haben. Viele sind als Märtyrer gestorben um des Herrn willen, für Jesus. Oder auch, weil sie sich solidarisiert haben mit anderen, die verfolgt wurden. Und Jesus sagt, die höchste Form von Liebe ist nicht, dass ich jemand anderen das Leben nehme, um wiederum andere zu schützen, sondern dass ich mein eigenes Leben gebe, auch für andere. Also es gibt eindrucksvolle Beispiele, auch aus dem Dritten Reich. Viele von euch kennen Corrie ten Boom. Die und ihre Schwester Betsy und ihr Vater und die ganze Familie, die haben viele Juden bei sich zu Hause aufgenommen und versteckt und vielen das Leben gerettet und sind am Ende selber ins KZ gekommen. Und Corries Schwester Betsy, die ist auch im KZ gestorben. Und das Krasse ist, als der Krieg dann vorbei war, hat Corrie ten Boom, also es waren ja keine Juden mehr, die verfolgt wurden, aber sie hat sich stattdessen dann teilweise um ehemalige Nazis gekümmert, die Juden verfolgt haben, aber nach dem Krieg dann auch teilweise traumatisiert waren und Probleme hatten. Für Corrie ten Boom und ihre Familie war der Punkt nicht, wer gehört zu welcher Fraktion, wen müssen wir umbringen, wem müssen wir helfen, sondern ihre Perspektive war, wie können wir das Reich Gottes hier hineinbringen auf diese Erde, wie können wir Jesusgemäß leben, wie können wir Menschen dienen, die von Gott geschaffen und erwählt wurden, egal auf welchem Weg sie sich gerade befinden. Und an der Stelle, wo Menschen verfolgt wurden, haben sie ihre Türen geöffnet und die aufgenommen. Und an den Stellen, wo Menschen, die schreckliche Täter waren, dann wieder einen anderen Weg eingeschlagen haben, hat sie genauso diese Leute aufgenommen. Das war aber ein harter Kampf in ihr, auch an diesen Punkt zu kommen. Dahin zu kommen, ja. Seit 2000 Jahren geben Christen ihr Leben für andere und für Jesus. Und dieser Gedanke, ja, also dass Liebe gibt sich immer selbst und Liebe ist nicht dazu da, dass ich jemand anderen gebe, sozusagen opfere. Es ist nicht der Gedanke des Evangeliums und des Neuen Testamentes, dass wir darüber verfügen, jemand anderen zu opfern, für was auch immer, sondern der Gedanke ist immer, sich selbst hinzugeben für Menschen und für das Reich Gottes. Und das hat auch einen Grund. Also Jesus, als er festgenommen wurde, hat Petrus genau diesen Gedanken gehabt, zu kämpfen, um Jesus zu retten, um ihm zu helfen. Und er hat sein Schwert gezogen, hat ein Schwert dabei und hat Malchus, dem Knecht des hohen Priesters, das Ohr abgehauen. Und wahrscheinlich hat er es nicht nur aufs Ohr abgesehen gehabt, sondern sein Ziel war, den Mann zu enthaupten dort. Der Petrus, der hier diesen Brief geschrieben hat. Und Jesus sagt an der Stelle was Spannendes. Er sagt zu Petrus, steck das Schwert an seinen Ort. Denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Das heißt, Gewalt produziert wieder Gewalt. An der Stelle, wo getötet wird, nimmt der Tod, also gewinnt der Tod noch mehr Macht. Wenn es jemals einen Grund gegeben hätte, also für einen gerechten Krieg oder für Gewalt, die wirklich gerechtfertigt gewesen wäre, ja dann doch an dieser Stelle. Also die größte Ungerechtigkeit, die jemals auf dieser Welt passiert hat, war in dem Moment, wo Jesus festgenommen und hingerichtet wurde. Nämlich Gott selbst, der auf dieser Erde war und derjenige, der wirklich völlig unschuldig war. Also wenn es irgendjemand von uns erwischen würde, könnte man immer noch irgendeinen Grund finden, warum es vielleicht eventuell gerechtfertigt sein könnte, uns zu richten, in welcher Form auch immer. Aber dass Jesus hingerichtet wird und Jesus gefangen genommen wird, ist die größte Ungerechtigkeit, die es jemals gab. Also wenn es sich jemals gelohnt hätte, mit Gewalt Widerstand zu leisten, dann doch an dieser Stelle. Und spannend ist, dass Jesus hier auch nicht eine Begründung bringt und sagt, lass es sein, ich bin Gottes Sohn, ich muss jetzt sterben, das ist bei mir jetzt so, das ist so vorherbestimmt, sondern er bringt an der Stelle, er ist nicht bei sich und bei der Situation, sondern er stellt eine allgemeine Gesetzmäßigkeit in den Raum und ist eigentlich voll bei den Jüngern und sagt, steck dein Schwert weg. Und es ist jetzt so eine grundsätzlich allgemeine Aussage, wer das Schwert, also Wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Tertullian, der Kirchenvater, der hat gesagt, als Christus Petrus entwaffnete, entwaffnete er jeden Soldaten. Also jeden Soldaten, der je gelebt hat. Und das ist eine Sichtweise, die viele von den frühen Christen und frühen Kirchenvätern auch hatten. Es gab teilweise, gibt es Zitate auch von den Kirchenvätern, wo diskutiert wird, was ist, wenn ein Soldat Christ wird und der will das Schwert nicht aus der Hand legen, ja, dann können wir den nicht aufnehmen in die Gemeinde Jesu, dann kann er nicht Teil von uns sein. Wenn der weiterhin Menschen töten will oder so. Also ultrapazifistische Aussagen findet man da teilweise. Das Thema ist sicherlich viel komplexer, als ich es jetzt darstellen kann. Mir geht es so um ein paar Linien, die sich auch hier, wie ich finde, durch diesen Brief ziehen. Oder Athanasius, ein anderer Kirchenvater, hat gesagt, statt sich mit Schwertern zu bewaffnen, breiten Christen ihre Hände im Gebet aus. Und das knüpft so ein bisschen an dem an, was wir in der letzten Bibelschulreihe auch über anhaltendes Gebet besprochen hatten, wo sich auch das Schicksal ganzer Nationen ändern kann, nicht durch Schwert und Gewalt, sondern durch Gebet. Wo Christen anfangen, das Reich Gottes wirklich in Kraft zu repräsentieren und auszuleben. Martin von Tours, also der Sankt Martin, der jedes Jahr hier noch gefeiert wird, der hat gesagt, ich bin ein Soldat Christi und es ist mir nicht erlaubt zu kämpfen. Also er sagt, ich bin ein Soldat Christi und deswegen ist es mir nicht erlaubt zu kämpfen, nämlich mit menschlichen Mitteln. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist keine geistliche Herangehensweise, das Reich Gottes auf dieser Erde zu repräsentieren, indem wir gegen Menschen kämpfen. Jesus gab sein Leben nicht für ein Land oder eine Nation oder für einzelne Menschen, sondern für seine Feinde. Das ist Liebe und Zivilcourage im göttlichsten Sinne. Auch wenn viele Fragen jetzt offen bleiben. Und wenn man jetzt nochmal schaut, also ich hab Hochachtung auch für Dietrich Bonhoeffer und auch eine Wertschätzung für das, was er schreibt, ist genial, auch über Nachfolge und das, was er auch geleistet hat, ist Wahnsinn. Aber er selber war sich total unsicher, ob das richtig ist, Hitler umbringen zu wollen. Und er hat ganz bewusst nicht um Gottes Segen gebeten in dieser Sache, sondern nur um Gottes Barmherzigkeit. Weil er sagt selber, er weiß eigentlich, dass es böse und sündig ist, das zu tun. Also Hitler das Leben zu nehmen, das muss man sich auch mal vorstellen. Viele andere wären froh über eine Gelegenheit, wo sie so jemanden das Leben nehmen könnten. Er sagt, ich weiß, es ist eigentlich falsch, aber ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit in der Situation, die da war. Und er hat gebetet nicht um Segen Gottes für diese Tat, sondern nur um seine Barmherzigkeit. Aber was jetzt spannend ist an dieser ganzen Geschichte, sie hatten die Bombe unter Hitlers Tisch platziert, dort wo er sein sollte. Und die ging auch hoch, aber hat Hitler nicht erwischt. Und Traudel Junge, das war Privatsekretärin von Hitler, die hat danach berichtet und hat gesagt, also Hitler entkam der Bombe nur total knapp. Ja? Also den hat es fast erwischt, aber er kam dort weg. Und nachdem Hitler diesen Anschlag überlebt hatte, war er mehr denn je davon überzeugt, dass Gott ihn und seine Mission bewahrt hat. Das hat ihn nur noch angetrieben zu noch mehr Bosheit. Er hat dann mit triumphierendem Lächeln Mussolini den Platz gezeigt, wo die Bombe hochgegangen ist und hat das Gefühl gehabt, Gott hat ihn bewahrt, die Vorsehung hat ihn bewahrt für das, was er dort tut. Das Attentat hat eigentlich seine Schreckensherrschaft und die Überzeugung von seiner Sendung nur noch mehr angeheizt. Gewalt ruft weitere Gewalt hervor. Und die Traudel Junge, also die Privatsekretärin von ihm, die sagt, nach dem Anschlag war jede Hoffnung auf Frieden verloren. Das ist eine krasse Aussage. Nachdem man versucht hat, jemanden zu töten, der ganz viele tötet, sagt sie danach, war jede Hoffnung auf Frieden verloren. Hitler drängte mit noch nie dagewesenem Eifer vorwärts, wie er selber sagt, um die Welt vom Bösen zu befreien. Spannend. Es ist eine spannende Frage, wie man das praktisch lebt, auch in Regimen, die nicht gut sind, die voller Bosheit sind. Und wenn man selber drinsteckt, sieht man die Dinge auch nochmal anders, als wenn man jetzt so aus Frieden und Wohlstand und Sicherheit heraus darüber redet. Aber was wir haben, ist das, was wir in der Bibel lesen, wie Jesus gelebt hat und er wusste, wovon er redet. das, was Petrus sagt, der wusste auch, wovon er redet. Er ist selber hingerichtet worden, hat selber Verfolgung erlebt. Die ersten Christen haben damals nicht versucht, das römische Imperium zu stürzen, nicht mal das zu reformieren. Sie passten sich aber auch nicht an in jeder Weise, sondern also sie boten nicht einfach eine bessere Regierung an, sondern eine ganz andere Welt. Das, was die ersten Christen im Sinn hatten, war nicht eine andere Regierung zu schaffen, sondern eine andere Welt auf diese Erde zu bringen. Dass das, was im Himmel gilt, dass es hier auch auf der Erde gilt. Dass das Reich Gottes sich ausbreitet, was nach völlig anderen Maßstäben funktioniert, wo Gott selber König ist, wo Gott selber Kaiser ist, wo wir innerlich frei sind. Ob wir nur in Systemen von Sklave und Herr und Regierung und Untertan stecken oder wie auch immer, in demokratischen Systemen, ist eigentlich völlig egal. Weil worum es eigentlich geht, ist, dass die Herrschaft Gottes anbricht auf dieser Erde und dass sie sich ausbreitet durch uns und durch das, wie wir leben und durch das, was wir tun und was wir sagen. Die ersten Christen haben selber das Reich Gottes verkörpert und haben damit alles auf den Kopf gestellt. Sie lebten revolutionäre Unterordnung auf der einen Seite, so gut das irgendwie ging, in allen Bereichen, wenn dem nichts entgegenstand, haben sie sich untergeordnet und waren gleichzeitig bereit, ihr Leben für Jesus zu geben und bis zum Letzten zu gehen, wenn es um Jesus geht. Sie haben überhaupt nicht alles gut geheißen, was in den Systemen der damaligen Welt war, und haben auch nicht alles mitgemacht. Sie haben den Herrschern keine religiöse Verehrung entgegengebracht, auch nicht auf sie geschworen oder so, aber es ging ihnen nicht um menschliche Interessen, nicht um Nationalgefühl, nicht um Materialismus oder das eigene Wohl, sondern es ging ihm um die Ehre Gottes und um sein Reich, was hier auf dieser Erde anbricht. Und ich möchte zum Schluss noch zwei Zitate jetzt von Justin dem Märtyrer lesen. Die kommen hier. Justin der Märtyrer war ein Märtyrer, wie sein Titel schon sagt, hat ca. 100 bis 165 nach Christus gelebt, also nur ein paar Jahrzehnte, nachdem der Brief geschrieben wurde, und wurde dann unter Kaiser Mark Aurel in Rom hingerichtet. Und er beschreibt eigentlich die Christen der damaligen Zeit. Er beschreibt sich und seine Geschwister. Er sagt, wir, die wir früher mehr als alles andere Geld und Besitztümer anhäuften, geben nun alles, was wir haben, weg in einen Schatz aller und teilen es mit jedem, der bedürftig ist. Wir, die wir uns früher gegenseitig hassten und ermordeten, leben nun zusammen und sitzen an ein und demselben Tisch. Wir beten für unsere Feinde und versuchen, jeden zu gewinnen, die uns hassen. Wir selbst sind wohl vertraut mit Krieg, Mord und allem Bösen, aber wir alle haben überall auf der ganzen Welt unsere Kriegswaffen eingetauscht. Wir haben unsere Schwerter gegen Pflugscharen getauscht, unsere Speere gegen Ackerwerkzeuge. Wir bauen nun Gottesfurcht, Gerechtigkeit, Glauben und die Erwartung der Zukunft, die uns durch den Gekreuzigten gegeben ist, an. Je mehr man uns verurteilt und wegen unseres Glaubens umbringt, umso höher ist die Zahl anderer, die zum Glauben kommen. Eine Zusammenfassung seiner Herzenshaltung und dem, was er um sich herum erlebt in der Gemeinde Jesu in der damaligen Welt. Und für die Leute damals war das so klar, dass die über ihr Leben hier nicht verfügen können. Und die wussten nicht, wie lange sie noch leben können. In Situationen der Verfolgung, da rückt die Zukunft viel näher. Da ist man sich viel mehr bewusst, worum es eigentlich geht. Da hören die ganzen Grabenkämpfe auf, die man unter den Christen hat. Und es ist auch was, was man psychologisch erklären kann. Also wir leben zum Beispiel in einer Zeit, wo, also früher war es, vor einigen Jahrzehnten war es noch so, dass die Kirchen auch sehr voneinander getrennt waren. Man hat sehr den anderen abgelehnt und sich klargemacht, warum bin ich in dieser Kirche und nicht in dieser anderen Kirche. Also ich weiß, vor 100 Jahren habe ich gelesen, da gab es teilweise so fast wie öffentliche Wettbewerbe, wo Pastoren unterschiedlicher Kirchen gegeneinander angetreten sind und versucht haben, die Bibel auszulegen, und die Leute haben danach entschieden, wer gewonnen hat, wer besser mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und es waren richtige Kämpfe und auch eine Ablehnung gegen Menschen aus anderen Kirchen. Und das ist was seit einigen Jahrzehnten immer mehr verschwindet. Vor allen Dingen auch in Ostdeutschland durch die DDR-Geschichte, wo man einen gleichen Feind äußerlich hatte. Da rückt man erstmal näher zusammen. Jetzt ist das Ding nach der Wende, der äußere Feind ist verschwunden. Die Mauern zwischen den Kirchen sind aber trotzdem auch abgebaut, zum großen Teil im Vergleich zu früher. Aber die die Aggression und Unausgeglichenheit, die viele Menschen noch in sich tragen und auch viele Gemeinden, die ist ja trotzdem noch da und die richtet sich dann oft in den Gemeinden. Viele Konflikte sind in den Gemeinden, innerhalb der Konfessionen, wo es Graben- und Flügelkämpfe gibt zwischen unterschiedlichen Teilen der eigenen Kirche. Es ist nicht die Frage, ob Leute aus der anderen Kirche auch errettet werden oder sowas. Über den Punkt ist man hinweg. Aber die Kämpfe auch in unseren Gemeinden teilweise, mit den ganzen Unterschieden, die da sind, die nehmen zu. Und an der Stelle merkt man einfach nur eins, dass wir an vielen Stellen nicht wirklich eine Gesinnung des Reiches Gottes unter uns haben. Dass wir in so vielen Aspekten eigentlich funktionieren wie jeder andere um uns herum auf dieser Welt. Und das ist was, wo wir uns von Petrus ermutigen lassen können, dass wir unseren Blick auf die Ewigkeit richten, dass wir unseren Blick auf Jesus richten, von ihm her eine neue Gesinnung auch bekommen, dass wir die Dinge, die wir in der Realität um uns herum erleben, anders bewerten, andere Entscheidungen treffen, andere Schlussfolgerungen zulassen und auf eine andere Weise vorangehen und das Reich Gottes und Jesus selbst unter uns repräsentieren. Und das wünsche ich uns, dass uns das gelingt in Staat und Kirche und überall, wo wir eingebunden sind als Menschen. Gott segne uns dabei. Amen. Ich bete nochmal. Jesus, wir sind so ein Stück weit auch ratlos an manchen Stellen, wie das alles praktisch aussehen kann. Und ich bekenne dir auch, dass ich an vielen Stellen nicht weiß, wie es wirklich ist, wie du zu denken und zu handeln. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass du uns erfüllst. Dass wir wirklich einer Gesinnung mit dir sind, dass wir dich widerspiegeln in der ganzen Art, wie wir ticken, wie wir empfinden. Dass wir die Dinge lieben können, die du liebst. Dass wir das leben und aussprechen können, was du uns sagst. Und dass wir wirklich dein Reich unter uns sehen, dass wir eine Kultur der Ehre schaffen, wo wir auch immer sind. Dass wir wirklich unsere Feinde lieben können, dass wir die segnen können, die uns fluchen, dass wir denen Gutes tun können, die uns Böses tun. Ich bitte dich, dass dein Wesen, dass dein Geist uns erfüllt und prägt und völlig auf den Kopf stellt. Danke, dass du uns zu höheren Berufen hast, als das, was wir vielleicht die ganzen letzten Jahre so gelebt haben persönlich. Und ich bitte dich, dass du uns vertraut machst mit deiner Welt, mit deinem Reich. Danke, dass du so barmherzig über alles hinweg siehst, wo wir manches nicht auf der Reihe haben, aber ich bitte dich, dass du uns weiterführst. Amen. Gibt es vielleicht noch Fragen zu irgendeinem Aspekt, wo ihr merkt, da hat sich nochmal was aufgetan, irgendeine Ratlosigkeit oder irgendwas? Sicherlich wird manches nicht klar sein jetzt, aber gibt es irgendwas, wo ihr jetzt noch eine Frage auf der Zunge habt?
Vor Jahren, da war das mal irgendwie auch ein gewaltiger Widerstand, Martin Luther King.
Ja. Das ist auch Es hat funktioniert offensichtlich. Also auch Gandhi oder Nelson Mandela oder andere Helden, sag ich mal, der Friedensbewegungen des letzten Jahrhunderts haben eigentlich gezeigt, dass es möglich ist. Die Frage ist einfach die, wenn ich mit Gewalt Menschen in die Schranken weise, habe ich kein Herz verändert von demjenigen. Ich habe einfach nur dafür gesorgt, dass äußerlich Ordnung herrscht. Und den Regierungen unserer Welt bleibt auch nichts anderes übrig, das muss man auch sagen. Also wenn ich einfach Verantwortung für ein Volk habe, für ein System und ich habe nicht Möglichkeiten, die Gott hat und kenne vielleicht Gott auch nicht, was will ich denn anderes machen? Also da bleibt uns nichts anderes übrig auf dieser Erde, als auch an manchen Stellen mit einer Form von Gewalt Ordnung zu schaffen. Das macht die Polizei, das macht der Staat mit seinen Armeen und so weiter. Ja. Auch zum Beispiel die ganze Frage, das ist jetzt nochmal ein Thema für sich, auch islamischer Terrorismus und so weiter, ja, wie gerechtfertigt ist es, dann Krieg zu führen und so weiter, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Der Punkt ist aber, ich kann Menschen in die Schranken weisen, aber ich werde keine Herzen verändern damit. Und wenn man mal das Beispiel nimmt, also der Kampf gegen den Islamismus ist eigentlich, muss man sagen, der Kampf um die Herzen von 1 bis 2 Milliarden Moslems auf dieser Erde. Und ich kann vielleicht an manchen Stellen kurzfristige Lösungen schaffen, indem ich mit Gewalt Grenzen setze und wahrscheinlich muss es auch an manchen Stellen passieren, wo keine anderen Lösungen da sind. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, das, wozu Gott uns berufen hat, ist so viel größer als das. Also wir sind dazu berufen, mit ihm zusammen die Herzen ganzer Nationen zu verändern. Und es gibt krasse Beispiele in der Bibel. Also wenn ich Elisa zum Beispiel sehe, der gefangen genommen werden sollte von den Aramäern, weil die Sache war die, ganz kurz, die Aramäer sind immer in Israel eingefallen, haben geplündert und gemordet. Wollten sie zumindest, ging aber oft nicht auf der Plan, weil der Prophet Elisa immer schon vorher wusste, was der Feind tun will. Er hat zum König gesagt, die konnten Vorkehrungen treffen und das Ganze ging nicht auf. Also ein Prophet ist besser als jeder Geheimdienst. Also das ist das, was man jedem Staat nur wünschen kann, dass sie ein offenes Ohr haben für prophetische Stimmen in ihrem Volk. Und dann hat natürlich der König der Aramäer gesagt, wer ist der Verräter unter uns? Wer plaudert das aus? Und da sagen seine Leute, wir haben keinen Verräter, aber der Prophet Elisa in Samaria, oder wo der auch immer war, der weiß immer schon alles vorher, selbst was du in deinem Schlafzimmer für dich selbst besprochen hast. Und dann wollten sie ihn umbringen, umlagern die Stadt Dothan, wo er gerade ist. Elisa ist ganz entspannt, weil der sieht in der unsichtbaren Welt, dass ein Herr von Engeln ist, was viel stärker ist, als die da die Stadt umlagern. Und dann geht er raus zu denen, die werden alle blind. Und er fragt, was sucht ihr hier? Und die sagen, wir suchen Elisa. Und dann sagt er, komm, ich führe euch zu dem. Das ganze Heer ist blind. Und er führt das Heer der Aramäer zum König von Israel. Und der König fragt, was soll ich jetzt machen mit dem Haufen? Ne? Und jeder normale König würde sagen, na endlich ist der Feind in meiner Hand. Ich bringe sie um. Und Elisa sagt, tu denen nichts, bereite denen ein Festmahl, versorg die richtig und dann lass sie wieder nach Hause gehen. Die konnten dann übrigens alle wieder sehen. Gott hat sie sehend gemacht und haben gesehen, sie sitzen in der Falle. Und Elisa sagt, versorg die, sei gastfreundlich und schick sie nach Hause. Und das Ergebnis war, dass es dann heißt, von da an zogen keine Scharen von Aramäern mehr durchs Land und haben Unheil in Israel angerichtet. Und das ist einfach das System Gottes, von Gottes Welt, was viel tiefer geht als alles, was wir menschlich erreichen können, dass wirklich Herzen verändert werden, dass man feurige Kohlen auf dem Haupt von unseren Feinden sammelt, so wie das die Bibel auch sagt, dass Leute beschämt sind und darunter leiden, dass wir denen so viel Gutes tun, obwohl sie uns Böses getan haben. Und das ist Reich Gottes. Ja.